Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Mein Name ist Kevin und ich befinde mich heute in einer ziemlich großen Runde. Es ist fast schon ein episches Two-on-Two. Nico ist nämlich an meiner Seite.
Moin, ich bin da und ich sitze so weit weg von Kevin wie schon lange nicht mehr, glaube ich.
Richtig.
Wir haben den Raum komplett ausgenutzt. Wir haben auch so neue Podcast-Setup, hier Halterungen und so, die sorgen dafür, dass wir noch weiter voneinander entfernt sitzen können, damit ich auch keine langen kann, falls ich Lust darauf hätte.
Genau, und ich habe meine Griffelmappe in die Mitte gelegt, damit er nicht abgucken kann.
Ja.
Weil das macht er immer.
Und genau so.
Bei uns zu Gast sind Vasili und Jan vom Machiavelli-Podcast.
Moin.
Moin, Jungs. Schön, dass ihr da seid.
Hey, danke für die Einladung.
Ja, ich meine, da kann ich glaube ich auch mal, wenn man mir bei Instagram folgt, kann man ja auch gleich am Anfang schon mal sagen, ich bin ja auch ein großer Fan von eurer Arbeit und deswegen war es mir mein Herz Angelegenheit, dafür zu sorgen, dass wir uns mal zusammensetzen können, weil dann sage ich Kevin, ey, sorg mal dafür, dass wir irgendwann mal zusammenkommen können und ihr seid, und das ist die Geschichte, heute hier in Hamburg live, also wenn wir das hier ausstrahlen, war das schon, dann habt ihr da draußen alle Pech gehabt, aber ihr seid heute live hier in Hamburg und das war der beste Moment, um mal zusammenzukommen.
Auf jeden Fall, vielen lieben Dank für die Einladung und so viel Pech haben die Zuhörer gar nicht, weil die können die Episode danach hören. Sie wird nämlich am Machiavelli-Mittwoch erscheinen.
Fuchs.
Ein starkes mediales Genie.
Und alle Folgen auf kosmoradio.de.
Ne? Ja, genau.
Die direkt Promo am Anfang rausgemacht.
Finde ich aber auch sehr gut. Mittwoch auch, diese Alliteration, perfekt.
Ja,
aber ich wir haben natürlich überlegt, welcher Tag kommt eigentlich für ein Release in Frage und haben rumgegrübelt, lieber am Wochenende oder unter der Woche. Und dann dachten wir, nee, Machiavelli Mittwoch alleine wegen der Alliteration ist das schon geil. Das hat auch was Rappiges so. Das könnten auch Rapper, glaube ich, gut mal in ihren Texten benutzen.
Also wenn du es dann geschafft hast, dass Rapper so den Namen von deinem Format mit den Texten setzen, dann hast du es so die erste Ebene geschafft, so wie früher.
Oder?
Wie früher haben sie immer von der Juice und von der Backspin gerappt, so das hat sich auch ganz, es ging auch immer nicht Backspin Juice, sondern Juice und die Backspin, dann kannst du wegrennen und so, das ging schon.
Ah, und was sind die anderen Ebenen? Ja? Was kommt danach, was sind die anderen Ebenen?
Was meinst du mit anderen Ebenen?
Du hast gesagt, die erste Ebene geschafft.
So. Ja, die zweite Ebene, dass du persönlich genannt wirst. Mhm. So, keine Ahnung, du Hund oder Nico, du bist für mich sonst nur was oder so. Oder Respekt an bla bla bla. So,
ja. Mein Lieblingskommentar ist bis heute Kevin, du Dulli. Das ist einfach schön auf den Punkt.
Wo kommt der denn her? Der kommt von mir, oder?
Ja, der war bei auf YouTube einfach.
Ach so, unter den Kommentaren.
Mhm.
Wie ist das eigentlich für euch? Ihr macht ja ein Rap-Format. Gibt es irgendwo eine Kommentarfunktion, wo ihr mal abgesehen von dem Lobhudelein-Feedback mit den Bewertungen, aber wo man euch direkt irgendwie quasi auch mal einen von Latz haut?
Bei Twitter oder bei Instagram auf jeden Fall. Entweder per direkt DM oder in den Kommentaren. Aber wir sind eigentlich noch relativ glimpflich. Also ich finde, wir bewegen uns ja in beiden Bereichen dann schon in manchmal Krisengebieten, da geht es ja schon manchmal ab. Aber bei uns ist eigentlich noch
sportlich. Also ich habe bisher auch keinen
ein, zweimal beleidigt worden, aber alles noch
nett beleidigt.
Nett
beleidigt finde ich ganz gut. Das würde ich
vielleicht
mir
müssen wir mal erklären, warum das überhaupt so ein großes Konfliktpotenzial bietet, was die beiden machen.
Sehr
denn
gut. Ich mag, dass heute einer darauf achtet, dass wir einen Faden behalten, weil ich habe ihn jetzt schon wieder verloren.
Ja,
mach Kevin, ist gut.
Ihr beide beschäftigt euch nämlich mit Rap und Politik in eurem Podcast. Und bringt auch jeweils so eine Seite mit. Ich finde auch übrigens, dass die Veranstaltung heute Abend, ihr habt ja Desaster zu Gast und das Thema wird Protest sein, dass es ziemlich gut auf den Punkt bringt, um was es eigentlich geht. Nämlich, dass sich Rapper mit Politik beschäftigen und andersrum. Und Rap ist ja seit jeher eine Protestform gewesen. Und ich denke, Desaster wird heute auch über Protest im politischen Sinne sprechen. Und das ist ja quasi Machiavelli in a nutshell. So.
Ja, absolut. Also Rap ist ja quasi als Protestmusikrichtung so entstanden und die ersten großen Hits, die so richtig Welle gemacht haben und eingeschlagen haben, so NWA zum Beispiel, Fuck the Police, ist natürlich so, oder Fight the Power von Public Enemy, das sind halt so die Songs, die auf jeden Fall für Protest, für Auflehnung gegen gesellschaftliche Verhältnisse stehen und dann ist es ja so, das ist so der Ursprung, die Geburtsstunde von politischen Inhalten im Hip-Hop.
Wobei, wenn wir an Machiavelli denken, dann ist der Fürst im Idealfall so stark und so klug, dass er keinen Protest aufkommen lässt. Und wenn Protest entsteht, er diesen sehr, sehr schnell unterdrückt.
Da merkt man auch schon, wer den politischen Teil bei euch beiden übernimmt.
Jan.
Vasili, er sitzt hier in seinem maßgeschneiderten, frisch eingekauften Anzug.
Ist er maßgeschneidert?
Bist du Anzugprofi?
Nee.
Sieht er maßgeschneidert aus?
Nee.
Ist er nicht.
Ja.
Das wäre jetzt aber traurig. Aber er sitzt trotzdem
gut. Ja, du hast auf jeden Fall eine Anzugfigur, das muss ich dir schon sagen.
Oh,
das,
danke. Danke.
Ja, auch wirklich,
nein, das ist wirklich so sehr, sehr authentisch, wie du auch, ich meine, ich habe in meinem Leben 500.000 Interviews geführt und ich glaube, also auf Hip-Hop-Seite zumindest, glaube ich, das erste Mal, dass jemand im Anzug mir gegenüber sitzt. Mhm. Das ist schon besonders, aber du kannst ihn tragen. So. Und es gibt auch, wenn man sich ein bisschen mit dem beschäftigt, weil sie macht auch dem Ganzen so eine authentische Note. So. Ihr spielt das ganz gut. So Kapuzenpulli und Anzug nebeneinander hier.
Wir spielen nicht nur, wir sind so. Also du willst mich, glaube ich, nicht im Kapuzenpulli sehen. Das,
Doch.
Also,
wir müssen mal Klamotten tauschen. Wir haben es mal auf Photoshop-Basis schon mal gemacht. Mhm. Bis jetzt habe ich mich aber noch nicht...
Das sah auch fremd aus, muss ich sagen.
Schon ein bisschen, ne?
Ja. Jans Nacken steht mir auch nicht.
Genau,
so.
Vassili war auf einmal viel zu breit.
Aber wie seid ihr eigentlich überhaupt darauf gekommen, zusammen Sachen zu machen?
Wir kennen uns ja noch gar nicht so lange. Also wir sind Volontäre beim WDR noch für einen Monat und haben uns da auch kennengelernt und hatten einfach so ein sehr natürliches Interesse an dem Bereich des jeweils anderen. Wir konnten einfach mal dumme, naive Fragen stellen, so, ey, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Parteiführung und Generalsekretär? Dann war auch gerade Bundestagswahl. Das waren, glaube ich, so die ersten die ersten Gespräche, die wir so geführt hatten.
Oder warum feiert Obama Kendrick Lamar eigentlich so krass?
Was macht er da im Weißen Haus? Wer ist der Typ? So, ne? Also Kendrick, nicht Obama, so, das habe ich gerade noch zusammengekriegt. Ja, und dann haben wir einfach gemerkt, hey, da gibt's ultra viele Überschneidungen und Leute hatten auch, die so drumherum waren, irgendwie Bock auch uns zuzuhören und wir dachten, wir probieren das einfach mal aus.
Und beide Seiten haben auch genau das, was die andere Seite nicht hat. Also Politik wird ja oft vorgeworfen, verschwurbelt, kompliziert zu sein. Rap ist direkt und Rap ist trotzdem auch politisch. Rap macht es sich manchmal vielleicht bei politischen Themen zu einfach. Die Politik ordnet ein. Und es kann halt, dachten wir uns, nicht sein, dass diese zwei Welten so nebeneinander existieren und es kein verbindendes Element gibt, wobei es doch so gut passt.
Ja, genau. Also Anekdote von mir dazu ist ja, dass ich Straßenwahlformat vor 2 Jahren gemacht habe und ich da für mich auch schon selber entdeckt habe, wie krass spannend eigentlich diese, auch die Welten zusammenbringen an der Stelle sein kann. Ich da auch schon gemerkt habe, haben wir im Vorgespräch ja eben auch schon gehabt, wo eventuell auch mal die Fallen sind, wo es eventuell nicht funktionieren kann, wenn man sieht, dass Markus Steiger einfach einem Jens Spahn in der Situation nicht gewachsen ist, was ganz Deutschrap quasi und ihn selber ja, glaube ich, am meisten enttäuscht hat. Aber da trotzdem so viel Tiefe drin steckt und es deshalb so schön ist zu sehen, wie ihr das Ganze angeht.
Selbst ja, wenn ein Rapper jetzt von sich aus sagt, ich bin überhaupt nicht politisch, ist er am Ende dann politisch in den Sachen, die er sagt. Also wir haben uns ja mit Manuelsen zum Beispiel im Ruhrpott getroffen und geredet und das war eigentlich das Erste, was er uns so vor den Latz geknallt hat. Und dann hat er aber 1,5 Stunden mit Vassili über Demokratie diskutiert. Und also da ist schon eine Haltung natürlich und da ist ein gewisses politisches Verständnis da. Und genauso bei Martin Schulz, den wir in der aktuellen Episode hatten, der mit Hip-Hop eigentlich nichts am Hut hat, dann aber Songs von Yesin hört und die dann direkt auch zitiert und die auf sich bezieht und das einfach was bei dem auslöst.
Ja, das ist schon krass. Das heißt, echt spannende Ebene dabei. Aber wie kriegt man das eigentlich dann hin, als Volontär den Laden zu überzeugen, dass man euch mal ein Format machen lässt?
Machiavelli.
Ja, also wir wollten es schon komplett rund erstmal machen. Also wir haben ein ganzes Konzept geschrieben und wir haben eine Dummy-Folge produziert und wir haben den Opener gemacht, wir haben Fotos gemacht und Artwork und so dieses Komplettpaket da erstmal auf den Tisch gelegt. Und dann sind wir direkt eigentlich zu dem Sender gegangen, wo wir gerne hin wollten, zu Cosmo, weil die Chefin da, Shiva Schley, wir wissen einfach, dass die Bock hat auf solche Sachen und das auch gerne unterstützt. Und wir haben da mit so viel Leidenschaft für gebrannt und wir fanden die Idee so gut, dass wir gesagt haben, macht's mit uns so, wenn ihr da Bock drauf habt, ansonsten machen wir es einfach alleine.
Okay.
Das war so die Position.
Es ist, ja, ich meine, es ist mutig so. Gibt es dann, das ist jetzt ganz naiv von mir gefragt, aber auch irgendwie ein Limit? Also ist das dann erstmal auf eine Anzahl von Folgen begrenzt oder gibt es die Hoffnung, dass so Fans wie ich da lange Zeit was von haben können?
Also es war am Anfang natürlich, waren viele Unbekannte im Spiel, so du wusstest nicht, wie läuft das Ding, wie kommt das an. Wir hatten natürlich irgendwie ein paar Ideen, wie es ankommen könnte, dass es in beiden Bereichen funktioniert und haben erstmal gesagt, bis zum Ende des Volos, das endet jetzt Ende März und haben aber sehr schnell gemerkt, oh, da haben wir wirklich einen Nerv getroffen, kommt sowohl auf politischer Seite gut an, auch auf Rap-Seite, aber auch irgendwo dazwischen. Also wir haben Leute, die gesagt haben, hab mich nie irgendwie für Hip-Hop interessiert, Politik ist auch nicht mein Ding, aber irgendwie macht ihr mir beide Welten schmackhaft.
Ja.
Und jetzt wird es weitergehen, also das ist die gute Nachricht für dich und für
Sorge.
Uns. Genau.
Ja, Glück gehabt.
Und erstmal, ich glaube, jedes Format ist endlich, behaupte ich mal, aber erstmal sehen wir kein Ende. Also 2019 kann man, glaube ich, sagen, und da wird die Chefin auch nichts anderes sagen, das ist safe.
Und vor allem bei uns beiden. Also das macht ultra viel Spaß. Es ist absolut unser Ding. Wir brennen da beide für und haben einfach Bock, das weiterzumachen.
Aber ich finde, das hört man auch ganz ernst. Ich weiß nicht, wenn man da draußen bisher noch nichts davon mitgekriegt hat, würde ich auch trotzdem empfehlen, mal ganz von vorne anzufangen. Mhm. Weil bei dem gesamten Aufbau, inklusive warum Machiavelli und die Welten miteinander vergleichen, man hört euch beiden auf jeden Fall in jeder Folge an, wie sehr ihr, ich würde es auch so ein bisschen beschreiben, diese Zwischenräume, nicht nur zwischen Politik und Rap, sondern auch Künstler, also dann auf Künstlerseite von mir aus gesehen jetzt hier auch belegt. Manuelsen in der Form ansprechen, wie ihr es da gemacht habt, das gibt's halt auch noch nicht so oft. So, das ist gut.
Das ist auch die Rückmeldung, die wir halt von den Künstlern bekommen, zum Beispiel Credibil, den wir in Frankfurt getroffen haben, der dann auch gesagt hat, boah geil, einfach mal eine Stunde oder zwei über Bildungspolitik reden und dass ich hier mal meine Ansichten äußern kann dazu, was ich denke, was in der Schule irgendwie falsch läuft und so. Ja, das macht Spaß und auch auf unserer Seite jetzt gar nicht nur, dass ich viel über Politik lerne und Vassili meine Playlist bei Spotify irgendwie abonniert und fleißig hört, hoffe ich, sondern das macht natürlich auch Bock, sich selber nochmal dann in die Themen reinzugraben. Ich war jetzt nicht so der Tupac-versierteste zum Beispiel, aber konnte dann halt nochmal da alles durchwälzen und Sachen lesen und Dokus gucken und so.
Ja, aber geil. Ist das denn etwas, was eurer Meinung nach mehr passieren sollte, dass sich Rapper zu gesellschaftlichen Themen äußern sollten und auch die Möglichkeit bekommen sollten? Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass Danny Debo Buckelmann, der Wolfpack leitet und früher bei EGJ unter Vertrag war, bei Bushido. Ja,
Label Manager.
Er ist guter Junge.
Ja.
Genau, oder ne, aber auch Künstler da war. Hier, ja, Vassili. Da kommt mittlerweile was.
Ja, ne? Ich bin richtig stolz. Ich krieg richtig so Vatergefühl.
Danke, Papa.
Ach, mein Junge.
Ah, gut. Ich stelle mir es übrigens auch noch gerade vor, wie er deine Playlist durchhört. Oder war so mit Fremdscham oder leicht befremdlich. Okay, nächster Song. Nee, der auch nicht.
Nee, nein, ich hör die andere. Also das ist das Einzige, was ich höre musikalisch, ist tatsächlich die Playlist.
The Real Vassili. Vassili dachte, das bezieht sich auf The Real Donald Trump. Es war aber The Real Slim Shady, an den ich gedacht hatte, als ich die Playlist The Real Vassili getauft habe.
Und ich höre die so, die läuft halt immer bei mir und bei manchen Songs gucke ich drauf und denke, oh, interessant. Bei einigen Songs, die höre ich durch, aber die machen nichts mit mir. Und ich stelle halt fest, wie viele Facetten irgendwie das Ganze hat. Also das begeistert mich tatsächlich. Und irgendwie, ich bereite mich auch auf die einzelnen Episoden vor und Credibil hat mich vollkommen geflasht, weil ich dachte, krass, nie gehört vorher.
Das hat man tatsächlich auch in der Folge gemerkt, dass du relativ beeindruckt warst von dem.
War ich, ja.
Jessin ja auch, ne? Ja.
Ja, es sind aber auch, und das muss man dann ja aber auch ein bisschen anmerken, die Künstler, die man da zusammenkriegt, Manuelsen ist für mich dann doch eine Überraschung gewesen, den mit reinzunehmen. Sehr gut aber auch, weil er dann doch ja auch Haltung hat. Aber die anderen Kandidaten, das sind auch schon die Jungs, von denen, wenn man sich ein bisschen mit Rap beschäftigt, auch weiß, dass sie für etwas stehen könnten.
Ja, genau. Aber das ist auf jeden Fall ein Anspruch, den wir haben. Wir wollen uns da jetzt nicht nur mit denen treffen, die irgendwie auch Politikbücher gewälzt haben oder so, sondern wir sind da ganz offen und wollen auch gerne mit Leuten sprechen, die vermeintlich unpolitisch sind, weil ich glaube, jeder hat irgendwie eine Haltung zu bestimmten Themen und gerade Rapper setzen sich viel mit der Gesellschaft auseinander und ich finde halt, ne, also diese Songs sind halt auch politisch, wenn sie nicht explizit irgendwie jetzt politisch mit dem Zeigefinger um die Ecke kommen, sondern viel politischer finde ich irgendwie, wenn zum Beispiel Haftbefehl rappt so, schmeißt den Gasherd an, trotzdem ist mir kalt, weil das halt einfach seine Situation beschreibt und Leuten von außen einen Einblick in Lebensumstände gibt, die sie wahrscheinlich sonst nicht hätten.
Ja, genau.
Kevin, das, was du gerade gefragt hast, ob jetzt jeder Rapper eine Position zu Themen haben soll, vielleicht auch, das hat Lars Klingbeil ja bei uns im Podcast gefordert.
Ja, es geht gar nicht so darum, dass jeder Rapper zu jedem Thema eine Position haben sollte, sondern eher ob sie häufiger gefragt werden sollten als so Sprachrohr der Jugend meinetwegen, weil genau das, um den Gedanken zu Ende zu führen, Debo mal bemängelt hatte, als gerade das ganze Großfamilien-Ding so heftig in den Medien war und relativ viele Leute aus dem Rap bis, sage ich mal, angefragt worden sind von vornehmlich privaten Sendern, ob man sich dazu nicht mal äußern wollen würde, hat er so ein Statement verfasst, ja, ihr, wenn ihr wieder draufhauen könnt, dann fragt ihr, aber nicht, wenn es um sonstige Themen geht. Also stark verkürzt hat er das so gesagt.
Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als von oben herab über Leute irgendwie zu schreiben. Und wenn ich mir dann teilweise die Feuilleton-Seiten großer Zeitungen angucke, wo dann ältere Herren über Rap philosophieren, ohne jemals wahrscheinlich die Musik gehört zu haben oder vielleicht nur kurz. Oder weil überhaupt
auch jedes Mal direkt rausliest, ja, oder hört.
Das lese selbst ich mittlerweile direkt raus. Und ich finde, das gilt für jeden Bereich.
Faust.
Ich kann das wirklich nicht ertragen, wenn man über Menschen schreibt, ohne mit Menschen zu sprechen. Und wir sehen das als unsere Aufgabe, wenn Künstler Positionen haben zu gesellschaftspolitisch relevanten Themen, dann wollen wir diese Positionen hören. Und unser Job als Journalisten ist es, diese Sachen einzuordnen. Wenn Manuelsen Gewalt verherrlicht zum Beispiel oder sagt, das ist die einzige Lösung, dann kann er das sagen, aber dann ist es mein Job zu sagen, ja, aber dafür steht eine Demokratie nicht so. Und wir sind mit unserer Gesellschaft schon so weit gekommen, es gibt Grenzen. Und das sage ich ihm, also das sage ich ihm problemlos auch ins Gesicht in meinem Anzug so. Und die Künstler, die ich bisher erlebt habe, sind sportlich, sind auf Augenhöhe. Wir sind auf Augenhöhe und deshalb funktioniert's.
Also du hast nicht das Gefühl, dass du manchmal gegen Mauern anredest?
Doch, klar, natürlich. Also auch bei Manuelsen.
Weil so hat man es teilweise auf jeden Fall wahrgenommen.
Ja, ja, absolut.
Du hast dich mega aufgeregt und es prallt so ab und so, ja, ja.
Nee, es hat mit ihm auch was gemacht, würde ich sagen. Er hat zum Beispiel gesagt, weiß ich nicht, die AfD und die Grünen und keine Ahnung, macht ja alles keinen Unterschied, alles das Gleiche. Und dann habe ich gesagt, nein, gibt Unterschiede. Und dann habe ich ihm ein paar Unterschiede genannt und dann hat er gesagt, okay, so viel habe ich mich damit nicht beschäftigt. Und ich habe gemerkt, es arbeitet in ihm. Natürlich reicht ein Gespräch nicht aus, um irgendwie einen Menschen viel reflektierter in diesem Bereich zu machen, aber es hat vielleicht was angestoßen.
Es ist ja auch nicht Machiavelli, der Rap-Überzeugungspodcast. Ja. Also wir wollen ja jetzt auch nicht dahin kommen und irgendwelche Rapper missionieren oder ihnen politische Systeme erklären, sondern es geht ja auch darum, dass die Hörer einfach einen Einblick in Welten bekommen und dass auch wir einen Einblick in Welten bekommen, wo wir uns vorher noch nicht mit umgeben haben. Und einfach, das ist das Ding, sich mit den Leuten da hinsetzen und darüber reden, was ist eure Lebensrealität. Also wir saßen da auch am Tisch, jetzt nochmal in Mülheim bei Manuelsen, und es kam halt auch die ganze Zeit immer wieder Leute dazu, haben sich dazugesetzt, haben ein bisschen mitdiskutiert, sind wieder gegangen. Und das sind einfach Einblicke für die Hörer, also Einblicke akustisch für die Hörer und für uns, die wir halt vorher noch so noch nicht hatten.
Ich habe häufig das Gefühl, wenn ich die Folgen höre, dass es extrem häufig vorkommt, dass das Thema auf dem Tisch liegt, dass Politiker heutzutage eine Sprache sprechen, die Leute, ich sage jetzt einfach mal verallgemeinert, von der Straße oder auch junge Leute nicht mehr verstehen. Das ist ja scheinbar etwas, was auch Rapper bemerken und sehr, sehr, sehr häufig machen. Und gerade bei Rappern steckt die politische Message ja eher in den einfacheren Worten häufig. Oder halt das Wort liegt auf der Zunge in Metaphern. Geht euch das ähnlich, vor allem dir, Vasili, wenn du dich mit Politikern beschäftigst, dass diese Herumdruckserei und diplomatische Äußerungen und so weiter, das nervt dich das? Also wünschst du dir eine klarere Sprache?
Ja und nein. Ich wünsche mir da eine klarere Sprache, wo es klar und einfach geht. Es gibt aber auch Dinge, die sind kompliziert und das ist schwer, die einfach runterzubrechen. Das ist auch wieder so eine Politikerantwort, so ein bisschen, ne?
Voll.
Nee, aber ich kann dich da, glaube ich, voll unterstützen. Weil ich glaube, am Ende des Tages geht es schon darum, dass man nicht alles mit einfachen Worten lösen kann, aber es muss trotzdem eine Ebene geben, dass man Sprache findet, um die Dinge zumindest relativ einfach zu veranschaulichen, damit Leute ungefähr verstehen, worum es geht. Und ich glaube, das ist das größte Problem, das es heutzutage gibt. Und vielleicht ist es auch gar nicht mehr so schlimm, wie es sich früher mal angefühlt hat, aber wenn man Politikerkarrieren und oder Generationen sich anguckt, dann hat sich da ja auch etwas verändert in der Zeit, aber nicht so stark, wie sich die Gesellschaft dazu verändert hat, weil die im Zweifel früher vielleicht auch eine größere politische Affinität hatte, mehr zugehört hat und eine gewisse Verdrossenheit dazu führt, dass man weniger zuhört. Und wenn man weniger zuhört, dann muss es halt einen viel schnelleren Schlüsselreiz geben, der mich an dem Thema festhält. Wenn ich aber ein generelles Problem damit habe, dass die Welt sich so verändert und meine eigenen Probleme größer sind als die in der ganzen Welt, dann interessiert es mich auch nicht mehr, was die Leute da erzählen, die ja eh nichts ändern. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem, was dann auch Künstler im Zweifel ansprechen.
Ich weiß aber gar nicht, ob die Gesellschaft früher politischer war. Das wird unserer Generation ja so ein bisschen vorgeworfen. So, ihr seid ja unpolitisch, ihr macht ja nichts. Aber wenn man sich jetzt auch anguckt, da sind wir wieder beim Thema Protest, dieses Fridays for Future, Schüler, die auf die Straße gehen. Du hast
Ich glaube, wir haben jetzt kurzfristig auf jeden Fall, oder jetzt in der kürzeren Vergangenheit, auf jeden Fall mehr aktive Menschen wieder auf den Straßen. Aber lass uns 2-3 Jahre zurückgehen. Die Theorie, die ich dahinter für mich erschlossen habe, ist, wir haben eine komplette Generation, die damit groß geworden ist, dass es gab keine Grenzen, es gab keine wirklichen größeren Probleme, weil die Generation mit Mauerfall 1989-90 von da an quasi groß geworden ist, die hat nichts zu erleiden gehabt. Also es gab keinen kalten Feind auf der anderen Seite. Es gab keine Grenzen. Früher gab es das und das gibt es alles nicht mehr. Und ich glaube, das ist diese Politikverdrossenheit, die vielleicht dann beschrieben wird.
Wobei die äußert sich ja, weiß ich nicht, Pegida und so weiter, die Gründung der AfD, die ja auch eine Protestpartei ist, die jetzt in Parlamenten vertreten ist, so wie die Grünen damals, bloß halt von rechts. Also ich glaube, dass sich die politische Haltung von Menschen verlagert hat. Das war früher irgendwie alles geordneter. Menschen haben sich vielleicht stärker in Parteien organisiert. Und das geht jetzt so in andere Bereiche. Leute suchen sich ihre Nischen, nutzen das Netz auch ganz stark. Irgendwie die Bloggerlandschaft ist ja total groß. Da kommt der Anruf aus dem Kanzleramt.
Ja, genau.
Dein Typ wird verlangt. Rotes Telefon.
Ja, da beschwert sich gleich einer, glaube ich. Nee, lass dich nicht vom Thema abbringen.
Genau, also ich glaube, wir sind unglaublich politisch und wir stellen das, oder ich spüre das jetzt, in den USA ist Donald Trump Präsident, wie viel setzen wir uns damit auseinander? Wladimir Putin, das sind ja alles Themen, die auch junge Menschen hier total interessieren und begeistern. Und wenn ich mir Künstler wie Credibil angucke, der sich mit Bildungspolitik beschäftigt und dann auch für sich reflektiert, okay, vielleicht war mein letztes Album zu kompliziert so, das verstehst du, Jan, als jemand, der auch fürs Feuilleton schreibt, aber die Jungs auf der Straße checken das nicht mehr. Ich suche eine einfachere Sprache, also da sind wir auch wieder bei dir, Kevin. Es ist, glaube ich, ein Zwischending.
Bei der einfacheren Sprache, Kevin.
Nein. Ich glaube, das hast du ja auch gesagt, Nico, ne? Also,
mit dem müsst ihr ein bisschen einfacher sprechen.
Da wo es... Namensklischee oder was?
Kennst du die Kevinismus-Studie, Vasili?
Nein.
Ein Professor aus Oldenburg hat mal eine Klausur entwickelt, die hat er exakt, also jede Frage wurde gleich beantwortet, er hat sie aber an 200 verschiedene Dozenten und Professoren verschickt und hat sie mit verschiedenen Vornamen belegt. Also einfach die Tests und die wurden dann korrigiert und Kevins haben im Schnitt 1,5 Noten schlechter abgeschnitten.
Boah, krass. Das heißt, du hattest es immer schwerer im Leben.
Nö, nicht unbedingt.
Also wenn du dich in einer ruhigen Sekunde mit ihm unterhältst, dann hat das auf jeden Fall schwer.
Aber das ist einfach nur ein kleiner Funfact am Rande.
Geil, ja, dass genau. Du es bis hierher geschafft hast, auf jeden Fall.
Trotzdem.
Rap Vasili ist tatsächlich der russische Kevin. Also so ein Name. Ja, wenn ich in Russland sage, ich heiße Vasili, dann kommt so ein leichtes Schmunzeln. Aha, ganz du Dulli.
Aber ist doch ein griechischer Name, oder?
Vasilios ist eigentlich ein, übersteuert, ist eigentlich ein griechischer Name. Aber ist in Russland weit verbreitet und viele Kater heißen Vasili. Oder die Dullis in den Filmen.
Das ist ganz lustig, dass sie beide noch nebeneinander auf dem Sofa sitzen. Ja.
Und uns schon länger kennen tatsächlich.
Ja, ich habe dich gerade unterbrochen auch, aber wir können das natürlich auch einschieben, weil mir ist gestern so der Gedanke gekommen, wenn ich dich so sehe, fühle ich mich richtig alt, weil kannst du dir vorstellen, wie lange wir uns schon kennen? Das ist fast eine Dekade.
2012, ne? 2012.
2011, 12 müsste es gewesen
sein. 12, FSJ Kultur.
Ja.
Wir haben keinen Wehrdienst gemacht. Mussten wir auch nicht mehr. Wir mussten eigentlich gar keinen Freiwilligen.
Ich musste noch
machen.
Zur Musterung.
Du musst, ich nicht. Du bist 92, ne?
91.
91. Ich bin 93.
Ja, ich wurde noch gemustert, obwohl schon einfach klar war, dass das Ding nicht, also dass es abgeschafft ist so und total sinnfrei und man kam da auch nicht von weg. Hab das dann da über mich ergehen lassen.
Hey, wie war's?
Super. Mit allen Klischees, die man sich so vorstellen kann.
Einmal laut husten, bitte.
Und ich kann das übrigens bestätigen. Ich habe Vasili, glaube ich, auch im Sakko kennengelernt.
Schon damals?
Hast du damals. Ich glaube, Jeans und Sakko war da noch. Die Hose ist dazugekommen.
Ich weiß nicht.
Ich glaube, du hattest schon Sakko.
Vorher ohne Hose.
Aber dann war Butter bei den Fischen. Warum?
Warum?
Warum Sakko?
Mann, es war einfach damals schon klar, also ich habe ihn gesehen und nach ein paar Tagen, wir haben uns auf eine, was war das, ein Seminar.
Wir haben einen Film zusammen gemacht, so ein Mockumentary.
Ja. Das ist aber nicht mehr öffentlich im Internet, oder?
Das ist glücklicherweise nicht mehr öffentlich. Wir haben nämlich die Tagesthemen auch so ein bisschen kopiert und ich habe das moderiert.
Es war so klar auf jeden Fall, dass er irgendwas mit Nachrichten zu tun haben wird später.
Und Kevin war das Mastermind im Hintergrund und hat alles zusammengeschnitten und geplant und organisiert. Und
aber warum schon immer Anzug?
Warum schon immer? Wahrscheinlich, weil ich sonst viel zu unseriös wirken würde. Ich erzähle so viel den ganzen Tag über und das verleiht mir eine gewisse Glaubwürdigkeit, bilde ich mir zumindest ein.
Und das hast du schon in frühen Jahren für dich quasi entschlossen?
Habe ich schon mit 9? Nein. Nee, die ehrliche Antwort ist, ich finde das super gemütlich. Also ich finde Anzüge... Das ist
wie Jogginghose.
Gut sitzende Anzüge sind wie Jogginghose. Und...
Weil die übrige Garderobe ein bisschen bedenklich ist, würde ich jetzt antworten. Also ich bin ganz...
Ist hart, hartes Urteil. Ich tue mich tatsächlich schwer in Zusammenstellungen von Klamotten. Also ich sehe bei anderen, was Stil hat, aber mir selber fällt es schwer, irgendwie mich stilvoll einzukleiden. Und bei Anzügen kann man halt nicht so viel falsch machen.
Ja, das ist, der Punkt dabei für mich ist ja, dass es so fast klischeehaft dann ist, wenn der eine im Kapuzenpulli sitzt und der andere im Anzug. Der eine steht für Rap und der andere steht für Politik. So, das ist alles zu sehr am Reißbrett konstruiert, so als ob du dann irgendwann zu Hause wieder den, also das, wenn man von außen drauf guckt, könnte man leicht denken, ja, dann hängst du den Anzug wieder raus und gehst in der Jeans nach Hause.
Also ich habe jetzt tatsächlich gerade, dieser Anzug, den ich gerade trage, trage ich heute zum ersten Mal. Ich habe mir ganz frisch neue Anzüge gekauft.
Ja, ist ein Lieblingsanzug jetzt auch.
Ich finde den sehr angenehm. Also ich
sieht
den,
super aus.
Danke.
Aber findest du...
Schnittig.
Oder vielleicht.
Das wird mir jetzt so oberflächlich, Leute.
Ja, genau, aber das merkt ihr denn, dass doch das klischeehaft von mir Gedachte auch im Alltag funktioniert, wenn ihr als Team losgeht? Das ist der Seriöse, das ist der Dude, wo ich näher dran bin, wenn ich Hip-Hop bin. Herr Schulz möchte sich vielleicht erstmal mit Vassili ein bisschen unterhalten und hat bei dir noch nicht so.
Nee, Herr Schulz möchte sich lieber mit Vassili ein bisschen anlegen und bei mir ist dann eher so die empathische, persönliche Ebene. Ich glaube, so war das auf jeden Fall im Gespräch.
Aber das heißt, das wirkt schon, das Äußerliche,
ja,
ne?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich denke schon, ja.
Also Lars Klingbeil hat sich, glaube ich, hat auch, als er Jan gesehen hat, hat er gesagt, oh, ich würde aber auch gerne Hoodie tragen eigentlich.
Wir haben uns das nicht ausgedacht, ne? Wir sind schon so, aber natürlich sind das unsere Rollen und wir nehmen die auch gerne an und fühlen uns auch einfach beide wohl damit. Das ist natürlich, das ist jetzt nicht Frankenstein-mäßig zusammengepuzzelt so, aber es unterstützt natürlich auch die Wirkung, die wir beide haben.
Hätte man auch sich besser nicht ausdenken können, glaube ich.
Und vor allen Dingen ist es auch, ich finde es auch extrem unterhaltsam, dass seit Folge 1 an Vassili quasi in der Rap-Schule ist von Jan und dass es halt auch wirklich Früchte trägt. So, wenn man sich, ich habe letztens nochmal, Vassili habe ich geschrieben, dass ich richtig stolz auf ihn war, irgendwie wegen, er hat irgendwas ausgepackt, was war das? Irgendwie Knowledge auf jeden Fall.
Ja. Dass Manuelsen mal für Sarah Connor einen Song gemacht hat. Genau, und dann waren wir alle, meinten alle so, ja, das kann sein. Und ich habe dann nachrecherchiert und im Podcast mit Jan Wehn die Stelle rausgesucht, das aufgenommen und das Kevin geschickt.
Ja. Da wusste er besser Bescheid als wir alle.
Mic drop.
Ja, war einfach nice. Und vor allen Dingen, wenn man ihn dann jetzt auch schon 2012 kennengelernt hat, da warst du ja auch wirklich, du hast ja vorhin gesagt, du hörst keine Musik. Hast du auch nicht zu der Zeit, glaube ich.
Nee, ich habe damals beim Lokalradio moderiert, da lief überwiegend so Schlagermusik und mir war das eigentlich egal. Hauptsache, ich hatte irgendwie so eine Ramp, auf die ich gut talken konnte und alles andere war mir relativ wurscht.
Ja, der erste Song, den ich ja, glaube ich, bei WhatsApp geschickt habe, war von Kanye West, I Thought About Killing You. Das waren damals meine Gefühle dir gegenüber.
Welcher Song wäre es jetzt?
Genau, welcher Song wäre es jetzt?
Weiß nicht. Habt ihr mich jetzt überfallen? Das ist aber eine gute Idee, das müsste ich eigentlich nochmal...
Ich muss da nochmal drüber nachdenken.
Ja,
Keep Your Head Up von Tupac.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, aber der Progress ist auf jeden Fall zu sehen und es macht mich fast ein bisschen stolz jedes Mal. Es ist schön, Vassili.
Danke, Kevin. Danke.
Gott.
Ja, aber ich habe mich dann noch gefragt, geht's dir dann eigentlich ähnlich, Jan? Also wirst du auch von Woche zu Woche geteacht?
Each one teach one.
Weil Politik ja dann doch etwas...
werden Facts gedroppt ohne Ende. Alter, das ist ja der Wahnsinn.
Es ist ja schon etwas bisschen was anderes, weil Politik ja eigentlich ein etwas generelleres Thema ist, was vielleicht jeden etwas angehen sollte und nicht so wie Rap und Hip-Hop in einer gewissen Szene oder Bubble stattfindet.
Sollte auch jeden was angehen, finde ich. Nee,
ist ja allmählich auch.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich will jeden Tag eigentlich im Austausch mit Vassili. Er schickt mir ganz viele Artikel immer. Die Hälfte davon schaffe ich vielleicht zu überfliegen. Ein paar lese ich mir intensiv durch. Also lerne da schon eine ganze Menge. Ich kann jetzt sagen, was ein Generalsekretär zum Beispiel ist. Also
was ist ein Generalsekretär?
Ich würde jetzt vielleicht einfach mal weitererzählen. Das ist sowas wie der Manager einer Partei. Der kümmert sich um die inhaltliche Ausrichtung und wo soll es hingehen. Lars Klingbeil wäre so einer zum Beispiel. Oder Paul Ziemiak bei der CDU. Stimmt das?
Ja, korrekt.
Ja. Also alleine die ganzen Namen und sich mit den Leuten zu umgeben. Wir waren jetzt am Mittwoch, Donnerstag in Berlin im Bundestag, sich das mal reinzuziehen, sich das mal anzugucken, mit den Leuten vor Ort zu sprechen. Es gibt einfach ein ganz anderes Verständnis dafür.
Ja.
Wolltest du ja nicht mal Rapper werden?
Ja.
Ja? Wolltest du mal Politiker werden?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich Politiker nicht beneide. Das wäre mir, glaube ich, ich würde mich schwer tun. Du musst ja dich für eine Partei irgendwie entscheiden und dann musst du auch vieles mittragen, was diese Partei so macht und das könnte ich nicht, bin da glaube ich nicht, also muss ja einen gewissen Grad an Opportunität haben und den habe ich nicht. Ich finde es als Journalist einfacher, da kannst du sagen, okay, das hat die Partei jetzt gut gemacht, das hat die andere gut gemacht und das ist bei allen scheiße. Und das kannst du als Politiker natürlich auch, aber Beispiel irgendwie Wolfgang Bosbach, der sich die ganze Zeit gegen Angela Merkel irgendwie aufgelehnt hat und in Talkshows saß, die Leute beklatschen dich, aber du wirst halt nie so richtig was ein Amt angeht. Und gestalten kannst du aber wiederum eigentlich nur in Ämtern.
Kann ich aber genauso nachvollziehen, weil das auch immer, also schon immer so ein kleiner Impuls in mir, politisch sich zu aktivieren, aber das Parteiensystem mich dann am Ende mal ausgebremst hat, weil ich mich einfach nicht 100% damit identifizieren kann. Und ich glaube, ehrlich gesagt, mich auch schon ziemlich früh nicht mehr dabei gesehen habe, auf irgendwelchen Tapeziertischen in der Einkaufspassage zu sitzen, um Politik anderen Leuten überzustülpen, um sie davon zu überzeugen. Und ich glaube, das ist als Politiker alles gut.
Politik in die Problem. Hand zu drücken.
Ja, genau, genau. Bei Rapper ist es ein bisschen einfacher. Da fängst einfach an aufzunehmen und machst Karriere oder du machst sie halt nicht.
Ich musste gerade auch ein bisschen in mich reinschmunzeln, weil alles, was Silly darüber gesagt hat, warum, was ihn am Parteiensystem stört oder was ihn selber als Politiker stören würde, kannst du eigentlich auf Rapper in gewissen Labelstrukturen übertragen.
Ja, genau. Warum bist du kein Rapper geworden?
Also bei mir ging es eigentlich immer um Sprache. Ich habe immer geschrieben, früher waren es halt so Essays und Texte, Gedichte, irgendwelche Sachen, die habe ich dann so geblockt. Und diesen Blog hat, also da war ich so, was weiß ich, 14, also es ging schon sehr früh los, 14, 15, 16 so. Und wollte gerne irgendwie Anerkennung für das haben, was ich da so schreibe. Und diesen Blog hat aber niemand von meinen Freunden gelesen, so den habe ich gelesen und meine Mama und das war's dann auch. Und deswegen.
Hast du das in Statistik zu erzählen?
Ja, ja.
Eine IP-Adresse. Genau.
Ja, das ist die von unserem Haus. Fuck. Mama! Nee, und da ging's einfach nur um die Form. Also ich wollte eine andere Form finden, wo halt meine Freunde auch so was mit anfangen können und hab dann irgendwie Rap gefunden, auch weil ich das damals halt schon konsumiert und gehört habe einfach und habe dann angefangen so zu rappen und Musik zu machen und das hat auch gut funktioniert so, aber irgendwann habe ich dann sozusagen, glaube ich, einfach den nächsten Schritt gemacht, weiter mit Sprache zu arbeiten und jetzt versuche ich halt so die Hintergründe zu erklären und das einzuordnen. War das eine Antwort? Ja.
Gerne.
Ja, okay, ja, die Sachen sind 5, 6 Jahre alt, ja.
Das ist dir so sichtlich unangenehm.
Brauch es gar nicht.
Nee, es ist aus, also gar nicht inhaltlich oder gar nicht musikalisch. Ich kann da komplett zu stehen, auch mit der Einordnung, dass das vor ein paar Jahren aufgenommen wurde. Ich finde, das ist immer noch solide. Nur finde ich halt in meiner Rolle als jemand, der jetzt draufschaut und Sachen erklärt, jemand, der es mal gemacht hat, ich weiß nicht, ob sich das so ein bisschen beißt. Aus der Warte einfach.
In jedem Fall, ganz ehrlich, weil es ist immer dazu führt, dass man, ach, der wollte ja auch nur Rapper werden und jetzt versucht er die Rapper zu kritisieren oder
so,
was.
So wie eigentlich alle Hip-Hop-Journalisten.
Ja, genau. Ich gehe sehr offensiv immer dann um. Ich habe mit 14 habe ich angefangen zu rappen, mit 14,5 habe ich aufgehört, weil meine Jungs nur gekifft haben. Unsere Crew hieß Kinderüberraschung. Ich habe es nicht darüber hinausgebracht. Und damit war auch zu Ende. Und deswegen kann ich mit ruhigem Gewissen auch wieder Künstlern kritische Fragen stellen.
Wobei ich habe letztes Jahr im Mai habe ich nochmal Part und Hook gemacht.
Oh ja, aber das oh. Ja. Kennt ihr meinen Song mit Lars Unlimited und meinen mit Kollega? Ich habe ja mit beiden mal gerappt.
Ja.
20 Jahre Backspin Mac. Das ist der Backspin-Chef Nico. Mit dem
auch selber geschrieben?
Ja, natürlich nicht, er. Das war auch Teil des Formats. Das ist ein Format, das wir haben. Da hat er einfach innerhalb von, ich habe mich in dem Studio, also mit dem Produzenten hingesetzt und dann beide, also Kollege und Lars, dann haben beide mir einen Text geschrieben. Den habe ich dann quasi in die Hand gedrückt bekommen. Damit stand ich dann so und sollte dann quasi, während ich ihn das erste Mal lese, auch schon richtig betonen. So, dass dementsprechend klingt es auch. Aber.
Naja, gut, aber auf der anderen Seite kriegt man ja auch so ein gewisses Verständnis dafür, wie das funktioniert und was das ja auch für ein Aufwand ist. Also
ich finde auch, dass man die Kritik an Musik, es ist schwierig. So.
Ja.
Man muss auch immer noch ein bisschen den Künstler dahinter verstehen. Ich finde schon, man kann einordnen und wahrscheinlich gibt es in der Politik genauso. Aber ob sich jetzt jemand einfach mit einem Thema viel beschäftigt hat und es vielleicht auch einfach deswegen an der Stelle nicht gut gemacht hat, weil warum auch immer, oder ob jemand einfach nur kurz da irgendwie rübergewischt hat und es deshalb halt so klingt, wie es klingt. So, das finde ich ist immer ein schwieriger Punkt, wie man, also ob man jetzt sagen kann, das Album ist kacke, wenn der ein Jahr daran gearbeitet hat. So.
Ich finde, dass auch immer extrem viel Empathie dazu gehört. Das heißt ja nicht, dass man einem gleich die Platte schön redet, sondern einfach nur, dass man den Ansatz versteht, den ein Künstler irgendwo hatte. So.
Ja, und die Hintergründe dazu erklärt vielleicht und einordnet. Also ich bin auch echt kein großer Freund von Reviews und von irgendwelchen Punkten verteilen und so, wie viel eine Platte jetzt wert ist. So soll der Künstler mit sich ausmachen und sollen die Hörer halt mit sich selber ausmachen und finde irgendwie die Bewertung da.
Ja, wer ist man, jemanden vorzuschreiben, was er zu hören hat und was nicht.
Und da finde ich halt
aber
auch,
das ist die Grundlage von Musikjournalismus.
Meinung, ja.
Meinung, das ist halt auch am Ende das Problem, warum es um den Musikjournalismus halt nicht so gut gestellt ist und warum da ein Medium nach dem anderen langsam abkackt.
Ja, aber ich finde, das sollte nicht die Grundlage davon bleiben. Also ich finde, das ist grundsätzlich der falsche Ansatz, weil das, was wir gerade machen, auch eine Form von Musikjournalismus ist und da geht es einfach darum, Verknüpfungen herzustellen, Hintergründe zu erklären und den Leuten einfach diese Welt näher zu bringen, auf welcher Ebene jetzt auch immer und dann muss man nicht am Ende sagen, ja, das ist jetzt cool oder das ist nicht cool.
Jetzt haben wir, ich habe genug Lobhudelei für euch, also mein Fantum hier ausgetragen. Ja, genau. wie ist denn mit Gegenwind? Habt ihr auch mal Gegenwind bekommen? Habt ihr mal also Absagen bekommen, Feedback? Irgendwie gibt es mal negative Stellen oder ist es bisher nur ein gesundes, sauberes Wachstum mit ganz viel Schulterklopfen?
Also sauberes, gesundes Wachstum auf jeden Fall, aber es gibt immer Leute, die mit bestimmten Dingen nicht einverstanden sind. Also Gegenwind kam schon. Ich meine, wir wagen uns ja auch an Themen ran, die einfach kontrovers sind und wir wollen die aber trotzdem behandeln und nicht irgendwie die unter den Teppich kehren oder so. Und natürlich, wenn man eine Folge macht über Echo, Kollega, Antisemitismus, muss man damit rechnen, dass Leute da ja bestimmte Aussagen nicht so stehen lassen wollen oder da eine andere Meinung haben. Das ist auch okay. Mir wurde irgendwie einmal vorgeworfen, ich hätte hätte Kollega und Farid Bang verteidigt mit dem, was ich gesagt habe. Und ich habe halt gesagt, so es ist wichtig, die Hintergründe zu kennen und den Kontext zu kennen und das ist für mich nicht verteidigen, Dinge zu erklären und einzuordnen.
Sehr gut, das finde ich einen sehr guten Punkt, wirklich. Weil ich meine, jetzt bist du ja dann quasi der Typ, der dann nichts damit zu tun hatte. Wir haben vorhin auch schon über Feuilleton gesprochen und diese Außenansicht, wo man ja auch immer differenzieren muss, weil mittlerweile auch in jedem zweiten Feuilleton auch noch jemand sitzt, der mal ein Praktikum bei der Juice oder Backspin oder so gemacht hat und dann da jetzt schreibt, so der große Spiegelartikel hat auch eine Basis von Praktikanten aus unserem Haus, glaube ich. Aber trotzdem ist diese Kritik von außen immer so ein großes Problem. Und wenn man dann innen drin steckt und, keine Ahnung, ein Künstler wie Flair vielleicht auch mal anders erklären kann, als man ihn von außen sieht, wenn man ihm nur auf Twitter folgt und so, ist das für dich in der Zeit auch ein schwieriges Thema geworden, dass du wahrscheinlich auch in der ersten Sekunde gedacht hast, die Antisemiten da im Deutschrap und dann, wenn du drin steckst, es irgendwie differenzierter betrachten kannst?
Ich liebe Kritik. Ich diskutiere gerne. Und ich glaube, das ist auch, so ist überhaupt Machiavelli entstanden. Ich versuche gerade meine Gedanken zu sammeln, weil da so viel gerade drin ist.
Lass dir Zeit.
Ausnahmsweise mal.
Du kannst sammeln, ich überbrücke mit ein bisschen Palaver. So. Du weißt schon, wo es hingehen soll, hast du sortiert?
Ich hab sortiert.
Also es ist ja,
das
es ist ja
gerne, also, stört
das, was Vassili gesagt hat,
ja, stimmt.
Ist ja so ein bisschen die Grundlage von dem, was wir machen, weil ich ja auch nicht da alleine sitze und dann diese Kontexte erkläre, sondern weil Vassili eben auf der anderen Seite sitzt und dann auch kritisch nachhaken kann und auch mal sagen kann, ey yo, das finde ich gerade nicht so, und dann können wir halt auch darüber offen reden.
Und genau das ist das, was ich glaube ich auch so daran mag, jetzt wo ich drüber rede, weil, guck mal, ich habe in unserem Rahmen vom Backspin-Podcast auch eine kleine Nische, wo ich mich mit Lars Weißbrot von der Zeit häufiger treffe.
Mhm. Shoutout.
Ja, genau. Schöne Grüße an Lars.
Ausruf.
Ja, Ausruf.
Weil er ist Feuilleton-Journalist bei der Zeit. Er ist eigentlich bei den Bösen, er ist auf der anderen Seite. Aber wir haben, ja, pauschal hier, wisst, was ich meine draußen hoffentlich. Aber er hat so eine gewisse Affinität, dass er verstehen, also er mag es und er möchte auch ein kleines bisschen verstehen, und er verteidigt es in seinem Tanzbereich sogar nach außen so ein bisschen, warum die nicht alle böse sind da drüben. Und ich handle das manchmal ganz genauso, dass ich aus Rap heraus erklären muss, nee, nur weil der da draußen das jetzt blöd findet, ne, redet doch mal miteinander. Und ich glaube, deshalb funktioniert das so gut, wenn wir uns dann ab und zu mal treffen und ein bisschen darüber, was hat denn jetzt schon wieder Dennis Sand da geschrieben und wie hat dann hier, keine Ahnung, in Deutschrap, warum müssen denn Farid Bang und Kollega das und das machen? Und genau diesen Austausch mag ich so gern. Und gerade weil du es gesagt hast, ist genau die Basis, die ich mag, weil ihr da euch quasi in einem verständnisvollen Verhältnis zueinander die Köpfe einhauen könnt.
Und wenn wir es jetzt mal ganz grundsätzlich machen wollen, das ist eigentlich ja auch genau das, was wir, glaube ich, gerade als Gesellschaft, als Deutschland, als Welt vielleicht brauchen, dass man sich halt zusammensetzt und halt die Perspektiven dadurch wechselt, dass man halt einfach erstmal miteinander redet, und dann kann man halt immer noch diskutieren und sich austauschen.
Und das ist ja, was wir wollen. Wir setzen uns zusammen, wir nehmen uns Zeit. Viele sagen ja, alles muss schneller gehen und Tweets und Stories und keine Ahnung, alles ist immer kürzer. Ja, alles ist kürzer und man kann auch in kurzen Slots gute Sachen machen, aber man kann bei gewissen Themen, und so ist es in der Politik, weshalb es manchmal kompliziert ist, man braucht Zeit, man braucht Platz, man braucht Raum, den nehmen wir uns, und wir haben ja auch gar nicht den Anspruch, das geht ja auch gar nicht, dass zwei Leute sich hinsetzen, das Thema Antisemitismus diskutieren und sagen, das ist jetzt das Richtige, was wir da gesagt haben, und so ist das. Nein, wenn sich Leute daraufhin melden und Dinge anders sehen, dann ist das genau der Diskurs, den wir schaffen wollten. Dann ist das genau, also wenn das bei Leuten irgendwas auslöst, irgendwas in ihnen hervorruft, dann haben wir unser Ziel erreicht. Und ein Beispiel, weil du die Kritik vorhin noch angesprochen hast, ich bin in der Ukraine geboren, meine Großeltern leben in Russland und ich war bei der Präsidentschaftswahl, um da zu berichten. Und Putin hatte eine große Wahlkampfveranstaltung, Stadion, 100.000 Leute, und ich habe da für die Tagesschau so ein Live-Ding gemacht bei Facebook und habe halt berichtet, so, das sind die Leute, da ist Putin, da ist eine junge Frau, die Putin unterstützt, relativ sachlich. Und dann gab es eine Seite, die geschrieben hat, unfassbar, was die ARD da macht, Putin-Versteher und unkritische Russland-Berichterstattung. Und die andere Seite sagt dann irgendwie, oh, unfassbar kritisch, wie die ARD da über Putin berichtet. So. Und dann sitzt du da und denkst, okay, von zwei Seiten jetzt irgendwie beschimpft worden, dann mache ich wahrscheinlich was richtig. Weil wenn jetzt nur eine Seite draufgehauen hätte, würde es mich, glaube ich, mehr beschäftigen.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Da müsste ich jetzt mal ein kleines bisschen über nachdenken. Ich habe ein generelles, also ich weiß nicht, wenn du eine Frage hast, Kevin, dann setz sie rein, aber sonst mache ich noch meinen Gedanken gleich mal.
Ich habe nämlich gestern Abend über etwas nachgedacht, und ich habe mir selber die Frage gestellt, ob ich Nachrichten nicht neutral genug finde. Also ich wirklich auch von öffentlich-rechtlichen Nachrichten ausgehend.
Du findest die nicht
neutral? Nee, ob ich sie nicht neutral genug finde, weil gerade wieder dieses Thema mit dem Framing, dem sogenannten Framing, also dem bewussten, wie nenne ich es jetzt, dem bewussten Wording von Dingen.
Dem Inhalt einen Rahmen geben, ja.
Genau, weil ich darüber etwas gelesen habe, und da habe ich so drüber nachgedacht, ob ich die Tagesschau zum Beispiel neutral genug finde. Und ich für mich schon, aber ich glaube auch, dass ich vieles in den richtigen Kontext setzen kann.
Aber weißt du, was mir da nämlich auffällt, und jetzt machen wir ein riesengroßes Fass auf, und ich glaube, das müssen wir danach gleich wieder zumachen.
Deswegen habe ich überlegt, ob
aber
ich es überhaupt aufmache.
Ich schließe es mit dann vielleicht an der Stelle ein bisschen ab, dann kannst du nochmal gucken, was du noch auf deiner Themenliste hast, Kevin. Ich habe mir Anfang des Jahres bei Twitter eine Kleinigkeit überlegt. Also generell habe ich mir
1000 Fragen.
Ja, genau. Mir ist etwas aufgefallen.
Du merkst, Vassili ist in der Rap-Welt jetzt.
Nochmal, Ghetto Faust dafür, Bro.
Ich habe noch nicht eine bekommen,
ey. mir ist aufgefallen, dass die Leute, was ja auch offensichtlich ist, dass die Leute so viel reden und jeder hat eine Meinung und es gibt 1000 Quellen und daraus baut sich jeder seine Meinung. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die Leute und dann ist Twitter der Ort, an dem es stattfindet, hauptsächlich eigentlich nur reden. Sie stellen keine Fragen. Und deswegen habe ich auch am Ende in meinen 1000 Fragen und mein Ziel war es eigentlich, 1000 Fragen zu stellen. Einfach mal den Leuten auf Twitter 1000 Fragen zu stellen. Ich habe jetzt 30 gestellt und da geht es ja nicht darum, dass die tiefgründig sind, sondern einfach nur Fragen stellen. Und jetzt kriege ich schon so Gegenwind, oh Bro, das nervt, hör mal auf mit deinen 1000 Fragen da und sowas alles. Weil ich merke, die wollen gar keine Fragen hören, um sich mit den Fragen zu beschäftigen. Sie wollen die ganze Zeit nur Antworten geben. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe das Gefühl, das Ausrufezeichen wird viel, viel häufiger benutzt als das Fragezeichen. Und da ist in meinen Augen das eigentliche Kernproblem heute drin. Weil man nicht mehr in der Lage ist, und das ist auch ein bisschen dein Punkt, sind mir die Tagesschau, ist mir das zu... Also es ist nicht unabhängig genug, darum geht es eigentlich gar nicht. Nichts ist unabhängig. Du musst nur dafür sorgen, dass du es in den richtigen Kontext bringst.
Ja, klar. Also das ist meine Aufgabe dann.
Ja, gib mir was dagegen.
Zu dem Begriff, also ich tue mich mit den Begriffen neutral und objektiv schwer. Was ist neutral? Nachrichten sind natürlich immer auch, oder erstmal die Nachrichtenauswahl. Ja. Ich habe 15 Minuten Sendezeit in der Tagesschau. Was nehme ich da rein? Auf der Welt passiert viel mehr, als ich in 15 Minuten packen kann. Den ganzen Tag ballern Nachrichten in den Newsfeed rein. Und was mache ich? Das heißt, was die Tagesschau stark macht aus meiner Sicht, ist, du hast ein Team, ein relativ großes Team an gut ausgebildeten, sehr gut ausgebildeten Redakteurinnen und Redakteuren, die sich den ganzen Tag damit befassen, was nehmen wir rein, wie präsentieren wir das. Du hast ein Korrespondentennetzwerk, was bezahlt ist von unserem Rundfunkbeitrag. So, das ist unabhängiger als jedes andere Medium in diesem Land, weil jedes andere Medium, was nicht öffentlich-rechtlich ist, auch von Werbung abhängig ist so. Die meisten dieser werbeabhängigen Medien sind auch extrem gut auf dem allerhöchsten Level. Ich habe selber mal bei der Rheinischen Post gearbeitet. Und trotzdem behaupte ich, dass diese Möglichkeiten, diese Infrastruktur, die ARD hat oder auch das ZDF oder der Deutschlandfunk, das ist ein Unikat und wir müssen dankbar dafür sein. So, das schützt die Demokratie am Ende.
Sehe ich ganz genauso.
Und trotzdem, objektiv, ein einzelner Journalist kann nicht objektiv sein, auch eine Gruppe von Journalisten. Der Begriff objektiv ist schwierig. Ich würde immer von intersubjektiv sprechen. Wenn ich ein Thema habe, dann weiß ich, wenn ich nur Jan Kawelke zu diesem Thema befrage, dann wird es schwierig. So, wenn ich Nico und Kevin noch mit reinziehe, dann wird es vielleicht bei dem einen Thema auch schwierig, weil die alle irgendwie Hip-Hop-sozialisiert sind und eine ähnliche Haltung haben. So, wen nehme ich, der das vielleicht anders sieht, das gleiche Thema? Wie viele Leute brauche ich noch, die das anders sehen? Und das muss ich halt in diese begrenzte Sendezeit reinkriegen. So, das heißt, jeder Einzelne, und das habe ich Manuelsen auch gesagt, wenn du dich mit Politik beschäftigst, ist in der Verantwortung. So, du kannst dich nicht zurücklehnen und denken, alles ist entspannt, ich lasse das auf mich zukommen und wenn mir was nicht gefällt, sage ich, die sind alle blöd da draußen.
Ja, genau.
Ich kann viele Nachrichtensendungen gucken, ich kann nur eine Nachrichtensendung gucken, ich kann vielleicht gar keine Nachrichtensendung gucken. Ich behaupte aber, wenn du nur die Tagesschau guckst, dann bist du auf jeden Fall schon mal gut informiert, aber ich würde dir trotzdem empfehlen, vielleicht das Heute-Journal oder auch RTL aktuell oder eine Zeitung noch zu lesen.
Okay.
Brandrede.
Finde ich ja. Ja. Auch da steckt schon wieder so viel drin. Ich habe Sorge davor, dass wir jetzt hier komplett Classic aus dem Rupa, aus dem Uwe, das sind ja.
Also, wenn du noch was hast, können wir noch gerne reden ansonsten.
Nee, guck mal. Mir ist nur eben gerade aufgefallen, bei dem, was du gesagt hast, dass das genau der Grund ist, warum ich den Soundcheck bei Backspin so aufgebaut habe, wie ich ihn aufgebaut habe. Es ist im Kleinen, aber weil du nämlich, Jan, davon gesprochen hast, dass die Wertung über Musik, da bin ich voll bei dir, jetzt kriegst du die Faust dafür.
Yes!
Zack. Dass der
2-1.
Ja, genau.
Ich hole noch auf.
Dass man das als Einzelperson nicht machen kann. Es geht einfach nicht und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wenn du nicht eine Musikkoryphäe bist, dann kannst du nicht dafür stehen und sagen, der Künstler hat Scheiße gebaut, das ist nur 5 von 10 Punkte. Deswegen haben wir es halt so eingesetzt, dass wir gesagt haben, wir lassen das 5 bis 10 Leute entscheiden und dann ist es zumindest irgendwie so ein Mittelwert, der eine Empfindung gibt. Und die, und das schließt ja dann ein bisschen den Kreis zu dem, worüber wir heute gesprochen haben, sorgt, finde ich, dafür, dass es ein Gleichgewicht entstehen kann. So.
Zu dieser Meinungssache, die ihr vorhin auch noch diskutiert habt, dass man irgendwie auf Leute draufhaut, im schlimmsten Fall noch diese Leute nicht mal persönlich kennt. Ich finde, man muss immer mit einem gewissen Respekt sich Themen nähern. Und ich habe das einmal gemerkt, beim Lokalradio noch, ich habe irgendwas gepostet auf Facebook. Über irgendwelche Politiker habe ich einfach nur geschrieben, Artikel geteilt und geschrieben, diese Witzfiguren. Dann hat mein Chef zu mir gesagt, lösch das. Da habe ich gesagt, was, du willst mich zensieren, was soll das? Also nein, ich will dich nicht zensieren, aber du schreibst diese Witzfiguren, oh, da fällt mein Mikro runter, und begründest das überhaupt gar nicht. Und würdest du das dieser Person, diesem Politiker auch ins Gesicht sagen? Habe ich mich erstmal aufgeregt, bin abends nach Hause gegangen, habe mich hingesetzt und gedacht, nee, würde ich nicht. Genau. Hab diesen Post gelöscht und seitdem, wenn ich Leute kritisiere, dann kritisiere ich sie für konkrete Aussagen und ich schreibe dann mindestens einen Satz dazu. Und ich glaube, das kannst du auf den Rap-Journalismus genauso übertragen.
Das war auf jeden Fall seinerzeit bei Reviews so auch mein Credo. Dinge schreiben, die ich auch jemandem ins Gesicht sagen würde.
Das sowieso, genau. Und am Ende des Tages, ja, ich weiß nicht, ich habe noch 3-4 Gedanken. Ich muss jetzt mal aufpassen, dass wir es ein bisschen auf den Punkt bringen. Aber am Ende ist genau das, womit ich heute auch immer umgehe, wenn Leute auf mich zukommen. Und es kommen ja nun mal viele bei mir an und wollen immer eine Meinung haben und sag mal was darüber. Und dann ist auch der Echo-Gate und so. Mhm. Und das sind alles Situationen, in denen ich nicht der Meinung bin, dass man auf die Schnelle sofort einen Tweet raushauen sollte und irgendwann mal erzählen, was man dazu jetzt zu sagen hat. So. Deswegen bin ich da mehr fürs Fragezeichen als fürs Ausrufezeichen. Und deswegen halte ich mich auch ganz oft bei solchen Sachen erstmal zurück und lasse erstmal in Ruhe wirken. Und ich finde auch Echogate auf der einen Seite und allein schon gestern, wenn du anguckst, wie Kepa bei Chelsea London einfach nicht vom Platz runtergeht und die ganze Welt sich wahnsinnig darüber aufregt, dass er die Ansagen vom Trainer missachtet, ist offensichtlich aber einfach nur ein Kommunikationsproblem untereinander gewesen ist. Es gibt immer so zwei Sichten. Gibt es eigentlich für euch noch Ziele? Ich will abschließend, glaube ich, wir müssen nämlich aufhören. Aber gibt es für euch noch Ziele? Habt ihr noch so eine Wunschvorstellung? Weil die Frage kriege ich oft gestellt. Wen willst du denn nochmal interviewen? Was ist eure Traumwunsch-Konstellation, die ihr für Machiavelli Podcast haben wollt?
Der Traumkonstellation ist natürlich jetzt gerade in Erfüllung gegangen hier mit euch.
Dafür ziehe ich die Faust ziehe ich wieder zurück.
Jan, sorry. Was ist los mit dir heute? Das, ich hätte normalerweise so einen Spruch.
Ja, weil du wir weißt auch, wie die Rap-Journalisten sind, die reden immer nur nach Mund.
Ja, genau. Genau. Ja. Zahnlos.
Oh, Wunschkonstellation. Ich glaube, wir erfüllen uns einfach in diesem Jahr schon so ein paar Träume. Also ich finde das immer wahnsinnig aufregend und spannend, wenn wir diese
Komm, hör auf mit der diplomatischen Antwort. Hau raus.
Sag nee, du. Ich glaube, also ich finde jede Kombination, ich war bisher immer positiv überrascht und ich würde schon sagen, kredibil getroffen zu haben und auch die 2 Stunden mit Manuelsen war schon krass. Wenn du mich fragst, wen ich in meinem Leben unbedingt
Flair
mal interviewen
und
würde.
Kendrick Lamar und Obama ist eigentlich eher so die, wo wir hinschielen.
Ich glaube, ich könnte mir
das
auch
ist
Putin
zu Maßstab, ne?
Ich könnte mir Putin mit einem Deutschrapper auch gut vorstellen, weil Putin ja sehr gut Deutsch spricht. Oder auch mit einem kritischen russischen Rapper wäre spannend. Mit Oxymiron zum Beispiel.
Ja, da muss ich meinen Russisch bis dahin auf jeden Fall noch
ein bisschen. Ja, wir machen es auf Deutsch.
Ja, brav.
Da.
Da.
Konnichiwa.
Da. Dziękujemy. Das war Polnisch. Danke euch beiden, hat Spaß gemacht.
Spasiba.
Deutsch.
Spasiba, genau, Spasiba. Handschlag, danke euch. Kevin, hast du noch was auf der Liste?
Eigentlich nur eine Frage. Und weil Vasili ist ja angekommen in der Popkultur, deswegen würde ich dich einfach nochmal nach einem aktuellen Musiktipp aus dem Hause Gollot fragen.
Oh Gott.
Was bei dir rotiert, also ehrlich rotiert, nicht weil Jan es dir diktiert hat, sondern was
rotiert. Also
ja, also du teachst ihn ja, die Playlist muss er ja hören. Aber mich würde mal interessieren, wenn du denkst, so, ach, jetzt ein Song zum Kaffee morgens oder so, was da aktuell bei dir.
Ich blamiere mich jetzt wahrscheinlich tierisch. Ich muss aber dazu kurz ein bisschen ausholen. Also morgens brauche ich immer Musik, die so ein bisschen float, so, weil da bin ich alleine zu Hause, mich sieht niemand und ich kann dazu auch ein bisschen tanzen.
Nemo. Nemo.
Nee, man muss dazu außerdem sagen, dass ich aus Bad Pyrmont komme und gerade ein bisschen stolz bin. Weil Fero 4747, ich weiß nicht, Fero auf jeden Fall, mit Ja, das ist so was ich mir morgens auf jeden Fall anhöre, was aber natürlich überhaupt nicht mal ansatzweise zu unserem Rap- und Politik-Podcast passt. Aber jemand aus der Kurstadt, der irgendwie Schlagzeilen macht und auf dem Boden geblieben ist und trotzdem viele Abrufe hat, das.
Auf dem Boden deines Gymnasiums oder wo hat er ein Foto gepostet,
ja,
was du mir direkt geschickt hast?
Auf dem Schulhof, das war meine Orientierungsstufe, ist mittlerweile das Humboldt-Gymnasium Bad Pyrmont, genau, da kniet er so ein bisschen, hockt so sehr lässig und das hat er auf seinem Instagram-Account, ja. Bist du jetzt enttäuscht, Kevin?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin begeistert, ehrlich gesagt.
Mit dem Bild sollte man die Leute da draußen mal alleine lassen und sich das vorstellen.
Vasili tanzt in seiner Küche.
Im Morgenmantel.
Im Morgenmantel.
Morgenanzug.
Du hast wahrscheinlich nur einen Morgenmantel, den du morgens trägst, ne?
Ich habe keinen Morgenmantel.
Ne?
Direkt okay. In den Anzug.
Lass mir so mal stehen. In den Anzug.
Danke euch, war mir eine Freude.
Dankeschön.
Vielen lieben Dank.
Danke.